Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallöchen, da sind wir beiden wieder.
Ja, hallo.
Und das erste Mal, vielleicht hört ihr es am Klang ein bisschen. Wir sitzen nämlich heute das erste Mal nicht bei mir im Schlafzimmer, sondern wir haben jetzt quasi ein eigenes Studio.
Genau.
Und also erstmal frohes Neues.
Ja, wünsche ich euch auch.
Genau, habt ein tolles 2025 und ja, nur das Beste.
Ja, und Gesundheit, das ist, glaube ich, damit das Wichtigste.
Ja, das stimmt, Gesundheit ist das Wichtigste.
Ja.
Und ich muss noch was Witziges erzählen. Wir waren ja an Weihnachten bei der Familie von meinem Mann.
Ja.
Und sein Onkel ist Werbetexter und Grafiker und so. Und der hat dann auch quasi von dem Podcast erfahren und sagte, Transpondercode 77 ist aber ein bisschen lang, oder? Sag ich, naja, aber das war der Name, der mir so vorschwebte. Sagt er, ja, aber es muss ja immer was Schnelles, was Prägnantes sein. Warum hast du es nicht Blackbox genannt? Und dann dachte ich mir, okay, und deswegen arbeitest du in der Werbung und ich nicht.
Ja, genau, weil er hat's drauf, ne?
Ja, also gut, nun ist es so.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ja, Blackbox, ja, weiß ich nicht.
Also, aber es aber ist halt schneller.
Ja, natürlich, aber Transpondercode finde ich trotzdem.
Ja, also.
Oder aber, man ist dran gewöhnt, ich weiß es nicht, aber ich
ja, also es ist, schöner. Blackbox ist natürlich schneller und.
Du, definitiv. Aber
bleibt wahrscheinlich mehr im Kopf als
Transpondercode.
Ja.
Ja.
Aber ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Genau, und dann würde ich sagen, also der Podcast besteht jetzt ein Jahr.
Krass.
Am 6. Januar 24 habe ich die erste Folge gedroppt.
Ja, ein Tag vor meinem Geburtstag.
Genau.
Ja. Krass.
Ja. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch lange rumpalabern.
Ja, starten wir.
Genau, ihr habt es nämlich gehört, wir haben ein neues Intro. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht mehr diesen langen Text vorweg. Trotzdem dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Also,
ne? Definitiv.
Vergesst das nicht.
Ja, genau.
Und
das ist der gute Vorsatz für nächstes Jahr.
Genau, das ist euer guter Vorsatz, den wir euch jetzt einreden, dass ihr uns weiterempfehlt, damit wir ganz groß werden und mit euch wachsen.
Ja.
Und dann würde ich sagen, starten wir direkt nämlich mal rein. Wir gehen nämlich heute zum 16. Februar 95 und das ist der Geburtstag meiner Mama.
Oh, okay. Ja,
die hatte am 16. Februar Geburtstag. Okay. Aber darum geht es nämlich heute nicht, sondern es geht heute um einen Überführungsflug vom Kansas City International Airport in Missouri nach Chicopee. Chicopee ist ja auch.
Das ist irgendwie Chicorée. Okay. Nein, okay.
Aber genauer gesagt vom Westover Metropolitan Airport in Massachusetts. Und überführt werden soll eine McDonnell Douglas DC-8 63F mit dem Kennzeichen November 782 Alpha Lima. Die DC-8 ist ein Langstrecken-Schmalrumpf-Jet-Flugzeug. Sag das mal dreimal hintereinander, dann kommst du auch nicht hinterher.
Ja, genau, wo der Zungenbrecher.
Sie gehörte zu den letztgebauten und somit damals zu den neuesten Flugzeugen, die es gab.
Mhm.
Mittlerweile sind die ja alle schon uralt. Und sie ist 57,10 Meter lang bei einer Spannweite von 45,2 Meter. Angetrieben wird sie von 4 Pratt & Whitney Triebwerken, die sie bis zu 7400 Kilometer weit bringt. Und das Flugzeug, über das wir heute sprechen, wurde 68 gebaut.
Mein Geburtsjahr.
Ja.
Ey, das ist ja
der Geburtstag heftig. Meiner Mutter,
ja.
Dein Geburtsjahr.
Ja.
Heidanei. Also 68 gebaut und wechselte schon relativ oft den Besitzer. Zu Beginn gehörte sie Canadian Pacific Airlines, dann flog sie für Flying Tiger Lane und als letzter Besitzer war Worldwide Canada eingetragen, die die Maschine allerdings an Iceland Air und Air Algérie verließ. Und weil das Ganze noch nicht genug war, baute dann die Aerolease Financial Group den Flieger zu einem Frachtflieger um und das war im Jahr 1990, also 5 Jahre.
Ja, das machen sie ja öfters. Ne, ältere Flugzeuge, dass die dann halt zum Frachtflieger noch
genau,
umgebaut werden.
Genau, die als Passagierflugzeuge
werden, ne?
Dann nicht mehr dienen können,
genau.
Dass die noch ein weiteres Leben bekommen. Und direkt nach dem Umbau ging sie in den Besitz von Burlington Air Express über. und von da aus dann 94 zu Air Transport International. Die fliegen sie heute. Insgesamt hatte die Maschine 77.000 Flugstunden bei rund 22.404 Starts und Landungen.
Hast du das mal auf der Zunge gesehen?
Krass, oder?
Ja.
Definitiv. Was das Flugzeug schon alles von der Welt gesehen hat, wirklich irre. Kapitän am heutigen Donnerstag war der 48-jährige Walter Meagher Senior. Er hatte über 9.700 Stunden Erfahrung, 4.483 davon auf einer DC-8. First Officer war Mark Ulmer, 38 Jahre alt. Er hatte erst 171 Stunden auf der DC-8, dafür aber auch 4.261 Flugstunden insgesamt. Und die Ausbildung für die DC-8 hatte er schon komplett absolviert und trotzdem wurde ihm die volle Berechtigung noch nicht bescheinigt.
Oh, okay.
Also dafür hatte er wohl einfach noch zu wenig Stunden.
Ja.
Und zu guter Letzt gab es noch Flugingenieur Kerry Hardy. Auch dieser befand sich mit dem Cockpit und war früher bei der Air Force. Und jetzt mit seinen 48 Jahren hatte er insgesamt 4.460 Flugstunden, 218 davon im Cockpit einer McDonnell Douglas DC-8. Und er war genau wie der First Officer noch in der Probezeit bei Air Transport International.
Auch nur in der Probezeit? Mhm. Okay.
Aber kommen wir jetzt wieder zurück zum 16. Februar 95. Geplant war der Flug eigentlich für eine andere Crew. Denn eines der Triebwerke ließ sich nicht mehr starten. Also musste eine Ersatzcrew her, da aber nur erfahrene Piloten mit einem Triebwerk weniger starten dürfen. Und die McDonnell Douglas DC-8 soll nun von Kansas City, wo wir uns eben gerade befinden, nach Chicopee zur Reparatur gebracht werden. Und naja, sie hat ein bisschen Zeitdruck, denn das ist genau wie bei uns in Hamburg, gilt in Massachusetts ab 23 Uhr Nachtflugverbot.
Wusste ich auch nicht, dass die in Amerika das so machen.
Ja, manche machen das wohl, manche nicht.
Ja, okay.
Und das ist auch der Grund gewesen, warum die Piloten von ATI Flug 782 einen direkten Kurs fliegen wollen. Denn das, in Verbindung mit einer höheren Geschwindigkeit, würde ihnen einen größeren Zeitpuffer verschaffen. Und nun wird's nämlich langsam ernst. First Officer Ulmer schlägt die 400 Meter längere Startbahn 1-9 vor. Eine gute Idee, schließlich haben sie nur 3 anstatt der 4 Triebwerke zur Verfügung. Man muss aber auch sagen, dass eine DC-8 auch damit problemlos starten kann.
Naja, sonst hätten sie sie ja nicht losgeschickt.
Genau.
So würde ich sagen.
Dann hätten sie es ja wahrscheinlich da direkt vor Ort repariert.
Genau.
Und so. Und trotzdem macht es Sinn, für den Notfall eine längere Piste zu haben. Ne? Einfach um ein bisschen Spiel noch zu haben, was die Länge halt angeht, wenn sie ein bisschen mehr Weg brauchen, um zu starten.
Aber ist ja auch richtig.
Genau. Gerade als sie das Ganze beim Tower melden wollen, gibt dieser ihnen aber eine andere Startbahn, nämlich die 01 links.
Hä?
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also, und vor allem, warum sie nichts dagegen gesagt haben. Vor allem, weil sie bei Piste 01 links auch noch Rückenwind haben. Und auch wenn jetzt viele glauben, dass das nicht so gut ist, muss ich euch enttäuschen, denn Piloten versuchen eigentlich immer gegen den Wind zu starten und zu landen.
Okay, aber warum?
Weil man beim Starten dadurch viel schneller und besseren Auftrieb bekommt.
Ach so.
Wenn man Gegenwind hat.
Ja, und ich würde jetzt denken, wenn man Gegenwind hat, dann ist das doch schwerer.
Genau.
Dann müssen sie doch mehr Schub geben und so, weil sie ja gegen den Wind.
Genau, aber durch die Geschwindigkeit, die das Flugzeug hat und durch den Wind, der ihnen entgegenkommt, geht der Wind besser über die Tragflächen und dadurch gibt's halt besseren Auftrieb.
Und gut zu wissen.
Beim Landen dagegen bremst das Flugzeug halt vor dem Aufsetzen viel besser ab. Aber zurück ins Cockpit. Denn jetzt, vor dem Start, gehen die Piloten noch einmal gemeinsam alle Geschwindigkeiten für den Start durch. Der Plan ist es, erst mit vollem Schub aus den beiden mittleren Triebwerken zu beschleunigen und ab einer bestimmten Geschwindigkeit auch noch Triebwerk 4 dazuzuschalten. Denn das erste ist das, das den Defekt aufweist und nicht mehr nutzbar ist. Das Wichtigste bei diesem Start ist es also, die Kontrolle zu behalten, wenn das vierte Triebwerk dazugeschaltet wird. Macht ja auch Sinn, denn wenn eine Seite mehr Schub hat als die andere, kann es eben doch relativ schnell passieren, dass die Maschine nach links gedrückt wird.
Ja.
Es ist 20.21 Uhr Ortszeit, als Kapitän Miga Senior Schub auf die Triebwerke 2 und 3 gibt und der Startvorgang beginnt. Aber schon nach 20 Sekunden müssen sie den Start abbrechen, denn die Maschine zieht zu stark nach links. Daraufhin bittet der Lotse sie, die Piste an der nächsten Möglichkeit zu verlassen und fragt, ob sie Hilfe benötigen, aber das kann die Crew verneinen. Kapitän Miga kann sich nicht erklären, warum das Triebwerk 4 so schnell hochpowerte. Aber um eine Lösung für genau das Problem zu finden, bietet Flugingenieur Hardy an, dass er den Schub für das dritte Triebwerk übernimmt. Geklärt. Damit geht jetzt also wieder alles auf Anfang und der Startlauf beginnt von vorne. Auf dem Weg zur Piste klären alle dann noch einmal, wann Harvey den Schubhebel genau betätigen soll. Schließlich soll nicht noch einmal etwas schiefgehen. 20.27 Uhr. Der nächste Versuch beginnt. Geplant ist, dass sie ein wenig rechts der Mittellinie losfahren, um genug Reserven zu haben, sollte Flug 782 wieder ausscheren. Die McDonnell Douglas DC-8 beschleunigt und zieht wieder nach kürzester Zeit nach links. Mit viel Kraft versucht der Kapitän, seine Maschine auf Kurs zu halten und zieht dann das Steuerhorn zu sich ran. Das geschieht allerdings so heftig, dass das Heck ungefähr auf einer Strecke von 250 Metern über die Startbahn schleift, ein sogenannter Tail Strike. Sie scheinen einfach noch zu langsam zu sein, um abzuheben. Zwar steigt die DC-8 eben nach den 250 Metern ein bisschen an, gewinnt aber kaum an Höhe. Sie schafft es auf knappe 30 Meter. Dann rollt sie leicht nach links und stürzt zu Boden. Der Lotse im Tower kann durch seine großen Fenster alles genau mit ansehen und schlägt Alarm. Air Transport International Flug 782 ist nur ca. 2,3 Kilometer vom Flughafen Kansas City abgestürzt. Trotz der Nähe zum Flughafen und der schnellen Hilfe sterben alle drei Cockpit-Insassen. Ermittler des NTSB machen sich sofort auf den Weg zum Unfallort. Bis jetzt bekannt ist, es war ein Start mit nur drei Triebwerken. Aber hat das auch den Absturz verursacht? Denn wenn, wie vorhin schon gesagt, das Ganze mit drei Triebwerken möglich ist, sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Während nun die Trümmerteile und Blackboxes geborgen werden, wird der Lotse befragt. Dieser gibt an, dass er Flug 782 genau beobachtet hat, weil ihm das Driften nach links Sorgen bereitete und dass es beim zweiten Startversuch noch schlimmer war als beim ersten. Ihm kam es so vor, als würden sie um jeden Preis starten wollen. Und er berichtet auch von Feuer, das angeblich aus einem der Triebwerke kam, gefolgt von einem lauten Knall. Weiter ist er sich sicher, das Feuer auf der linken Flugzeugseite gesehen zu haben.
Ja, aber war das nicht schon kaputt?
Genau, eins auf der linken Seite war kaputt. Ja. Aber es führt die Ermittler natürlich auch dazu, sich die Triebwerke jetzt noch genauer anzuschauen. Sie finden aber nichts. Also nichts, was auf irgendeine Fehlfunktion hinweist. Deshalb gehen sie nun erstmal davon aus, dass durch den hohen Anstellwinkel zu viel Luft in das Triebwerk gesogen werden konnte. Denn Feuer und ein lautes Knallen ist charakteristisch genau dafür. Aber nachdem sie nun wussten, dass alle drei Turbinen liefen, werden als nächstes Reifen und Bremsen untersucht. Schließlich könnte es auch sein, dass hier eine Seite blockierte. Doch weder bei den Reifen noch bei den Bremsen ließen sich Auffälligkeiten finden. Nächster Versuch, das Seitenruder. Denn dieses kann erst seine volle Kraft nutzen und optimal arbeiten, wenn genug Geschwindigkeit vorhanden ist. Einer der Gründe, warum man Triebwerk 4 erst später dazuschalten wollte. Was ihnen auffällt, sind gerissene Steuerkabel des Seitenruders. Doch weitere Untersuchungen zeigen, dass diese Risse durch plötzliche Überlastung auftraten, also wahrscheinlich erst beim Crash. Um das beweisen zu können, statten sie das Seitenruder mit neuen Steuerkabeln aus und versuchen es zu bewegen. Es klappt, einwandfrei. Deshalb steht für die NTSB-Ermittler jetzt fest, dass die McDonnell Douglas flugtauglich war.
Also, es ist wieder ein Pilotenfehler gewesen, oder?
Das wird noch deine Standardfrage, weil wir es so oft haben.
Ich sag ja, aber so hört sich das ja an.
Na? Ja, ich kann dir sagen, dass sie sich noch nicht so sicher sind.
Okay.
Und deshalb untersuchen sie jetzt erstmal die Spuren auf der Startbahn. Und dabei fällt den Ermittlern auf, dass die Spuren vom Rutschen des Flugzeuges schon nach rund 150 Metern beginnen. Und das finden sie wirklich komisch. Die Auswertung der Flugdatenschreiber sind da. Vielleicht bringen diese etwas mehr Licht ins Dunkle. Denn hier werden auch die Werte der Triebwerke aufgezeichnet. Für genaue Untersuchungen brauchen sie die genaue Geschwindigkeit und das Triebwerk-Druckverhältnis, aber genau das scheint in den Aufzeichnungen nicht korrekt zu sein. Ein weiterer Grund, warum nun eine Analyse der Triebwerksgeräusche angeordnet wird. Denn mit Hilfe des Cockpit-Mikrofons, den Stimmen der Piloten und den Daten können sie nun herausfinden, dass Triebwerk 4 anscheinend schon bei 65 Knoten unter Volllast lief. Und das, wobei die Piloten ja vor dem Start extra noch alles durchgerechnet haben und so eigentlich auch darauf kamen, dass dieses erst bei einer Geschwindigkeit von 116 Knoten der Fall sein sollte. Sie finden also heraus, dass der Schub auf der rechten Seite für die geringe Geschwindigkeit viel zu hoch war. Das konnte das Seitenruder einfach nicht ausgleichen.
Naja, ziemlich am Anfang der Folge hattest du ja gesagt, dass sie das wussten.
Genau, denn sie haben das ja genau berechnet.
Ja, aber irgendwas war dann ja doch nicht richtig. So würde ich jetzt so...
Theoretisch. Ja. Also, denn die Aufzeichnung von dem Stimmrekorder zeigen, dass die Crew das Ganze auf eine Geschwindigkeit von 107 Knoten berechnet hatte. Und ich meine, also 107 sind schon näher an 116 als 65, aber so ganz Sinn macht das trotzdem nicht, wie die auf die Geschwindigkeit kommen.
Ja, also Rechnungsfehler wahrscheinlich.
Ja, ja. Du bist schon ganz gut.
Also würde ich jetzt so
Sherlock,
genau.
Aber jetzt ist nämlich auch der Moment da, in dem die Ermittler des NTSB etwas Seltsames ins Auge fällt. In den Trümmerteilen wurden auch noch Unterlagen aus dem Cockpit gefunden und unter anderem ein Zettel, der einer, wie so eine Art Formelsammlung ähnelt. Anhand dieser kann nämlich die ganze Geschwindigkeit berechnet werden, weil dafür braucht man dann ja auch noch das Gewicht des Flugzeugs, der Umgebungsdruck, der herrscht, die Temperatur und so weiter. Und auf dem Zettel findet sich auch die Startgeschwindigkeit von 107 Knoten. Allerdings bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius.
30 Grad Celsius im Februar.
Ja, nee, eben nicht. An diesem Tag herrschten zwar 30 Grad, aber eben nicht Celsius, sondern Fahrenheit.
Nee, dann haben sie es verwechselt. Also das könnte ich mir jetzt nur vorstellen, dass sie... Ja, das Celsius und Fahrenheit.
Genau. Und 30 Grad Fahrenheit sind minus 1,1 Grad Celsius. Es scheint also so, als wenn sich Flugingenieur Kerry Hardy verguckt hat. Wahrscheinlich dachte er, die Tabelle wäre in Fahrenheit und das C für Celsius hat er einfach übersehen. Somit fehlten zur genauen Abhebegeschwindigkeit 9 Knoten. Weiter zeigt die Aufnahme aus dem Cockpit auch, dass die drei sich nicht einig waren.
Und inwiefern?
Ja, also es ist zu hören, dass sich Kapitän Miga Senior und First Officer Mark Ulmer sicher waren, dass das Seitenruder weniger effektiv ist, wenn die Geschwindigkeit höher ist. Hier berichtigt sie aber ihr Flugingenieur. Das ist ja das, was ich vorher sagte, umso schneller, umso besser funktioniert das Seitenruder. Daraufhin bestätigt das der First Officer, der Kapitän allerdings nicht. Und so kommt die Frage auf, ob er es überhaupt wahrgenommen hat. Denn auch die Abschrift des Stimmrekorders zeigt, dass Kapitän Miga Senior nicht damit gerechnet hat, dass Triebwerk 4 so schnell und so viel Schub gibt. Ach, Und erinnerst du dich daran, dass der Flugingenieur genau dieses Triebwerk beim zweiten Start bedienen sollte oder bediente? Das wiederum lässt die Ermittler des NTSB ein weiteres Mal aufhorchen, denn sowas macht man überhaupt nicht. Oh. Das ist überhaupt nicht üblich. Sie können beide Dinge einfach nicht genau aufeinander abstimmen. Das ist wie, stell dir mal vor, wir sitzen zusammen im Auto und ich gebe Gas und lenke und du schaltest.
Ja, das funktioniert ja nicht.
Das ist totaler Quatsch. Und genau das beweist nämlich nun auch der Flugdatenschreiber. Denn als die DC-8 beginnt, nach links zu driften, verringert Flugingenieur Hardy den Schub. Kapitän Miga Senior will aber nicht abbrechen und besteht darauf, dass das Triebwerk 4 erneut hochgefahren wird.
Ja, okay, so, stopp. Jetzt mal, ne, für mich, so.
Halt, stopp, jetzt halt, rede
genau. Ich. Am Anfang hast du gesagt, dass 3 im Cockpit also extra dahin gebracht wurden. Weil nur erfahrene Crews mit einem Triebwerk zu wenig starten dürfen. Mhm. Also und dann passieren denen solche Fehler.
Ja, also da hast du genau recht. Du hast gut aufgepasst. Du bist jetzt wirklich nur noch Sherlock. Du wirst genau. jetzt hier noch Ermittler. Dann das macht die Ermittler auch stutzig. First Officer und der Flugingenieur waren ja eh noch nicht lange bei Air Transport International. Er hatte 89, also der First Officer, hatte 89, 92 und 93 3 Flugprüfungen nicht bestanden und 3 Ablehnungsbescheide der Federal Aviation Administration, also kurz FAA, erhalten. Und bei allen 3 Gelegenheiten unterzog sich Ulmer einer Nachschulung und bestand die Prüfung dann aber beim 2. Mal. Mhm. Ein weiterer Grund, warum selbst das NTSB mittlerweile daran zweifelt, dass jemals einer der 3 mit so einem Triebwerk geflogen ist. Oder mit so einem Triebwerksdefekt.
Ja, und der Kapitän? Sagen.
Der ist schon 2-mal mit defektem Triebwerk gestartet. Aber beide Male als Co-Pilot. Und im Simulator.
Verarscht mich jetzt.
Nein.
Und dann lassen die sowas fliegen. Also ich verstehe sowas immer. Ich verstehe sowas immer nicht.
Ja, das ist ganz schräg und das wird gleich noch schräger.
Oha.
Denn die Beamten bringt es jetzt auf die Idee, sich den Simulator der Airline einmal genauer anzuschauen. Denn wer weiß, vielleicht ist der tatsächlich korrekt und so nah an der Realität, dass das ja, können müsste.
Kann sein, genau.
Aber selbst als sie im Simulator vollen Schub auf 3 der 4 Triebwerke geben, fällt auf, dass sie kaum gegenlenken müssen. Und genau das macht sie stutzig. Deshalb forschen sie weiter und stellen dabei fest, dass der Simulator falsch kalibriert war.
Das auch noch?
Ja.
Ach, hey.
Die Piloten, beziehungsweise der Pilot, hatte keine Ahnung, dass es in Wirklichkeit so schwer sein würde, die Spur zu halten. Und es wird noch schlimmer. Denn es äußern sich einige Chefpiloten anderer Cargo Airlines und diese sagen, dass nur Profis mit 3 Triebwerken starten dürfen. Und auch das nur, Achtung, bei Tageslicht.
Okay. Aber dann wird die Frage ja noch gravierender. Warum sie so eine unerfahrene Crew eingesetzt haben, sag mal ehrlich.
Eben, genau.
Versteht doch kein Mensch.
Und deshalb geht es jetzt für die ermittelnden NTSB-Beamten zum Hauptsitz von Air Transport International. Und hier wird es spannend. Denn die Verantwortliche gibt zu Protokoll, dass die, in Anführungszeichen, bessere und eigentlich vorgesehene Crew einen Revenue-Flug hatten.
Was ist das denn?
Ja, kurz zur Erklärung, also Revenue-Flüge, musste ich auch googeln, wusste ich auch nicht, sind kommerzielle Flüge, bei denen Einnahmen erzielt werden. Also Passagierflugzeuge, Passagierflüge. Und weiter sagt sie, dass dieser Revenue-Flug auch nicht von Miga Senior, Ulmer und Harvey hätte geflogen werden können, sonst hätte man das ja einfach umdrehen können.
Umdrehen können, ja.
Denn dafür war ihre Ruhezeit zu kurz.
Warte. Du sagst mir also jetzt gerade, dass sie für einen Flug mit Passagieren zu wenig Pause hatten. Aber bei einem Cargo-Flug ist das egal?
Ja.
Ach so, da sterben dann nicht so viele. Das ist dann, also 3 kann man noch verknusen, als wie 100, 200.
Das klingt jetzt total makaber, aber tatsächlich.
Hammer.
Also ich dachte auch, Also weil bei Passagierflugzeugen sind die Vorschriften einfach viel strenger. Und das ist so irre, weil wenn welche keine Revenue-Flüge fliegen könnten, aus welchen Gründen auch immer, dürften sie, also damals zumindest, ohne große Pausen zu machen, dann einfach Cargo-Flüge weiterfliegen.
Das ist unglaublich.
Ja, also ganz merkwürdig. Und das ist auch der Grund, warum die Ermittler sich nun die Zeit vor Flug 782 ganz genau anschauen.
Ja, aber ist zu Recht.
Sehe ich genauso. Am Tag vor dem Crash waren sie in Deutschland. Von dort aus ging es nach Delaware, einem Bundesstaat östlich von Washington DC. Von da aus nach Neufundland und wieder zurück nach Delaware. Und jetzt überleg dir mal, wie viel Zeitunterschied die jedes Mal hatten. Ich meine, das bringt den Körper ja völlig durcheinander.
Ja, das stimmt. Weil Deutschland ist ja schon, das ist auch wieder, ne, die fliegen ja die Grenze, die Zeitgrenze, ne?
Ja, oder genau. Wie heißt das hier? Ja. Guck mal, wir hatten ja nach Dubai schon 3 Stunden.
Ja, genau.
Und jetzt stell dir mal vor, du fliegst nach Dubai und fliegst wieder zurück und dann fliegst du noch weiter. Das ist ja jedes Mal für.
Ja.
Und insgesamt hatten sie nur 5 Stunden Ruhezeit vor diesem Überführungsflug.
5 Stunden nur?
Ja.
Das ist ja nichts.
Genau. Das NTSB schreibt in seinem Abschlussbericht, der Verlust der Richtungskontrolle durch den verantwortlichen Piloten während des Startlaufs und seine Entscheidung, den Start fortzusetzen und eine Rotation unterhalb der berechneten Rotationsgeschwindigkeit einzuleiten, was zu einem vorzeitigen Abheben, weiterem Kontrollverlust und einer Kollision mit dem Boden führte. Das mangelnde Verständnis der Flugbesatzung für die Startverfahren mit 3 Triebwerken und ihre Entscheidung, dieses Verfahren zu ändern. Das Versäumnis des Unternehmens sicherzustellen, dass die Flugbesatzung über ausreichend Erfahrung, Ausbildung und Ruhe verfügte, um den nicht routinemäßigen Flug durchzuführen. Zu dem Unfall trug die Unzulänglichkeit der Aufsicht der Federal Aviation Administration über die Flug- und Dienstvorschriften von Air Transport International und der Federal Aviation Administration bei, die eine erhebliche verkürzte Ruhezeit der Flugbesatzung bei der Durchführung eines nicht gewinnorientierten Überführungsfluges zuließen. Ich finde das so heftig.
Ja, da sind Menschen jetzt gestorben. Ja, aber für mich eigentlich hat auch die Fluggesellschaft, also der Arbeitgeber schuld.
Ja, also ich kann doch nicht jemanden, der das 2-mal im Simulator gemacht hat, irgendwie da starten lassen, nur weil der die Ruhezeit einhalten muss.
Man fängt ja eigentlich immer an. Das ist ganz klar, dass man natürlich im Simulator das macht. Aber einer von beiden hätte bei einem Erfahrenen mitfliegen müssen, um denn von dem zu lernen. So ist das ja eigentlich.
Genau.
Und nicht, dass da 3 Unwissende sind.
Ja.
Lassen, ne? Weil der eine war ja nun auch mit dabei. Und das dann haut doch nicht
hin. Naja, vor allem, wenn erfahrene Piloten sagen, sie dürfen das nur im Hellen machen, dann fängt es ja schon an. Im Februar wird es nicht abends um 20 Uhr noch hell gewesen sein.
Nee, das denke ich auch nicht.
So, dann hast du eine total unerfahrene Crew. Also, das war doch ein Himmelfahrtskommando, als sie die losgeschickt haben.
Definitiv. Und die Familien?
Ja, das ist das Schlimme.
Das ist das Schlimme, ja. Also,
es ist so krass.
Weil die werden garantiert irgendwie Familien gehabt haben, denke ich mal. Also, ich finde das auch.
Mit Sicherheit.
Richtig.
Also, ja, furchtbar.
Also, ich hätte die verklagt, glaube ich.
Ja, da habe ich nichts zu gefunden, ob da noch irgendwas
war. Ja, aber ich sag, weißt du, so, also das, ne, wenn das jetzt so rausgekommen ist, ich hätte die wirklich verklagt.
Ja, ich finde das auch ganz
schlimm. Also nicht jetzt der Kohle wegen oder so, aber es geht ja einfach um das Prinzip.
Ja.
Du kannst doch nicht da jemanden so durchkommen lassen.
Nee.
Und irgendeiner muss da ja die Entscheidung getroffen haben. Ja, das ist heftig.
Ich fand das auch wirklich fies. Also das ist gut. Aber damit sind wir dann jetzt auch am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Gerne könnt ihr natürlich euren Kommentar dazu abgeben bei TikTok oder Instagram. Und ja, dann hört ihr jetzt noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Aber um den geht's heute nicht. Es geht nämlich heute um einen Überführungsflug von Kansas City, also vom und angetrieben wird sie von 4 Pratt & Whitney Geplant war der Flug eigentlich für eine Undercrew. Jetzt geht ja schon gut los, ja. Undercrew. Ich werde Amerikaner. Und wohne in Chicopee. Schließlich soll nichts noch einmal schiefgehen, ist auch kein Satz.
Nee.
Deswegen wissen die jetzt auch noch nicht so genau, aber irgendwie scheint ihnen das so ein bisschen komisch vorzukommen. Dass die Crew das Ganze auf eine Geschwindigkeit von 107 Knoten berechnet hat.
Okay, 107, sind das nicht 116, aber näher dran als 65? Was?
Was? Und auf dem Zettel findet sich auch die eben nicht.
Okay.
Wir erfinden neue Worte.
An diesem Tag gab's kein Fleisch. Warte. Du sagst mir jetzt also gerade, dass sie für einen Flug mit Passagieren, Schatz.
Am Tag vor dem Crash waren sie in Deutschland. Dann ging es zurück nach Delaware. Von dort aus... Oh, Text vergessen. Und eine Rotation unterhalb der berechneten Rotationsgeschwindigkeit.
Danke.